Gibt es die eigentlich noch, die echte Freundschaft im digitalen Zeitalter der Follower? Und wenn ja, was macht denn eine echte Freundschaft eigentlich aus? Walter Nitsche, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater, weiß nicht zuletzt aus jahrzehntelanger Erfahrung als Eheberater, woran man sie erkennt. Echte Freunde vertrauen einander, übernehmen Verantwortung für ein gemeinsames Ziel und werden so einmütig, ein Herz und eine Seele. Erfahren Sie mehr darüber jetzt und hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und darf auch ganz herzlich meinen Gast hier heute begrüßen, Walter Nitsche, zugeschaltet aus der Nähe von Karlsruhe, und er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater. Herzlich willkommen hier, Herr Nitsche.
Ja, einen schönen guten Morgen, Frau Engert.
Wie ist das denn bei Ihnen? Sie bieten ja ganz viele Seminare an. Also es gehört ja zu Ihrem Beratung, zu Ihrer Beratungstätigkeit oder dieser ganzen Arbeitsgemeinschaft, die Sie aufgebaut haben. Dazu gehören viele Basisseminare, die sich im Kern immer um die Frage nach der Persönlichkeit drehen. Und es geht ja auch darum, die Persönlichkeit eines jeden so weit zu entfalten, wie Gott sie eigentlich gedacht hat, also zu dem zu werden, was man eigentlich ist. Dazu bieten Sie Kompaktwochen an, Sie bieten einen Fernkurs an. Wie haben Sie sich jetzt aber auf die neue Corona-Situation eingestellt?
Das war natürlich auch für uns ein Schock, weil man sich nicht mehr in Räumen versammeln konnte. Und wir haben jetzt zum Beispiel den Basiskurs ganz als Online-Seminar angeboten, und da gibt es jetzt die Aufzeichnungen. Man kann da zwar nicht Gemeinschaft haben, aber trotzdem sind die Themen gut transportiert worden und die Teilnehmer waren auch zufrieden. Denn nach wie vor arbeiten wir ja mit diesen Seminarheften, also jedes Seminarteilnehmer, Teilnehmerin bekommt das Seminarheft. Und das konnte man auch online, als Online-Seminar gut mitverfolgen, gut bearbeiten. Also von daher hoffen wir natürlich, dass Gemeinschaft auch wieder möglich ist. Aber die moderne Technik hat es jetzt auch möglich gemacht, diese Inhalte zu transportieren. Vor allen Dingen, weil ja die Ziele nach wie vor da sind. Also ob es jetzt Ehe ist, ob es Einzelne sind. Ein erfülltes Leben wird es nur dadurch geben, dass ich in meiner Persönlichkeit dorthin reife, so wie Gott sich das gedacht hat. Das haben Sie gut formuliert, ja.
Sie haben auch viele oder einige Fachbücher geschrieben, die auch in verschiedene Sprachen übersetzt wurden. Eines heißt auch, meine Seele ist wie ein Ozean. Warum versteht mich denn keiner? Sie sind schon über 40 Jahre verheiratet, haben 4 Kinder und mittlerweile auch Enkelkinder, sind über 30 Jahre zusammen auch mit Ihrer Frau tätig als Ehe- und Persönlichkeitsberater. Welchen Stellenwert hat das Thema denn Freundschaft heute, gerade wie eingangs gesagt, in diesem digitalen Zeitalter, Herr Nitsche?
Also das große Problem sehen wir darin, dass Freundschaft natürlich oft mit einem völlig falschen Inhalt gefüllt wird. Der Oxford-Professor C.S. Lewis sagt, Freundschaft ist mehr als Kameradschaft, ist keine Kumpelei. Und zur Freundschaft, zur echten Freundschaft, so wie es uns die Heilige Schrift auch darlegt, hat eben das Ziel, den anderen da zu unterstützen, zu dem zu werden, wie Gott ihn sich gedacht hat. Gerade in der Eheberatung sahen wir, dass viele, viele Ehepaare gekommen sind. Man kommt ja nur zur Eheberatung, wenn man Probleme hat. Die waren gar nicht Freunde. Also die haben die Kriterien von echter, tiefer Freundschaft nie erfüllt gehabt. Die waren sicherlich verliebt und so weiter und so fort, hatten einen gemeinsamen Glauben, aber Freunde waren sie nie. Und das drückte sich natürlich auch wobei ich hier natürlich sagen muss, die Ehe selbst ist ja nicht das Problem, die muss auch nie therapiert werden. Problem sind immer die Beteiligten. Also muss der Einzelne überhaupt erstmal beziehungs- und freundschaftsfähig werden. Und deshalb ist das natürlich auch in der heutigen Zeit ein besonderes Problem. Die Jugendlichen, ja, so wie man es durch Film und Fernsehen meist mitbekommt, heißt Freundschaft ja, man geht miteinander, oft halt durch äußere Reize und immer mit dem Ziel Ehe. Und da wird ein Geschenk Gottes wirklich verbogen. Und deshalb ist uns das ein großes Anliegen. Deshalb gehört auch das Seminar über tiefgehende Freundschaft zum Basiskurs, also zu den 7 Basisseminare einer ganzheitlichen Seelsorgeausbildung, weil das wirklich den Kern trifft unseres Menschseins. Wir sind von Gott angelegt, nicht nur auf ihn, sondern auch auf Beziehungen. Gerade für Singles ist das besonders wichtig und eben auch für Ehepaare. Bei der Eheberatung müssen manche Freundschaftsfähigkeit überhaupt erst nachholen.
Ja, danke, Herr Nitsche. Und Sie haben uns einen Vortrag aus diesen 7 Basisseminaren zur Verfügung gestellt. Da dürfen wir jetzt hineinhören in die Geheimnisse tiefgehender Freundschaft, die guten Früchte einer existenziellen Freundschaft. Und im Anschluss an diesen Vortrag, da haben auch Sie, die Sie uns zuhören, die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen dann noch hier in der Sendung zu Wort zu melden. Jetzt hören wir erstmal den Vortrag von Walter Nitsche.
Freunde können auch so eine Art Erforschungsliste führen. Was könnte ich in der nächsten Zeit tun, um dich zu erfreuen, zu fördern oder zu ermutigen, der Sehnsucht deines Herzens näher zu kommen? Und was würde mich ermutigen? Dann der Austausch. Die Früchte davon, von dieser gemeinsamen Basis, von diesem Reisegefährdesein, von dieser gemeinsamen Zielorientierung, Vertrauen. In Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37, da steht so nebenbei ein ganz kleines Ereignis, nämlich dass Barnabas einen Acker hatte und den Acker hat er verkauft und legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Das musst du dir aber mal realistisch vorstellen. Du hast einen Acker angenommen, so einen Acker, der ein Bauplatz sein kann, und den verkaufst du. Jetzt hast du 100.000 Euro in der Hand. Würdest dann zum Leiter der Gemeinde gehen und sagen, da, hier, 100.000 Euro, setz es ein. Kann ja sein, aber dann müsst ihr ein sehr gutes Verhältnis haben, nicht wahr? Nämlich absolutes Vertrauen. Barnabas konnte das machen, nicht weil er blauäugig war, sondern wusste, seine Freunde hier, die jetzt die Gemeinde leiteten, die werden das Geld optimal einsetzen. Und deshalb hat er nicht gesagt, zuerst einen Rechenschaftsbericht oder einen Verwendungsplan, sondern leg's zu Füßen. Hier, wir haben ja dasselbe Ziel. Wir ziehen doch an einem Strang. Und ihr habt jetzt den besseren Überblick, deshalb tut's ihr bitte einsetzen, das Geld, so wie es jetzt die Gemeinde braucht. Vertrauen. Verantwortung. Galater 6, Vers 1. Da gehört auch das Beispiel mit dem verstauchten Fuß von Paul hin. Wenn jemand vom Fehltritt übereilt wird, so hilft ihr, die ihr geistlich seid, ihn im Geist der Sanftmut zurecht. Ein ausgerenktes Glied wird normalerweise vom Arzt nicht abgeschnitten, sondern eingerenkt. Man beschäftigt sich damit, bis eingerenkt ist. Ich habe früher mal mit einem Griechisch- und Hebräischlehrer zusammengearbeitet, hat auch etliche Bücher geschrieben, Benedikt Peters. Als wir dann wieder in Deutschland waren, dann besuchte er mich. Wir tauschten aus, wie geht's dem? Dann fragte ich, wie geht's XY? Und er erzählte mir dann traurig, dass Frau ihn verlassen hat, er dann eine Nichtchristin heiratete. Und jetzt sitzt er in der Gemeinde fast apathisch, schweigt. Dann sagte Benedikt zu mir, weißt du, wir sind schon über 40 Jahre befreundet. Und ich möchte so, dass er wieder brauchbar wird für Gott. Das hat mich so berührt. Er ist kein Seelsorger, Benedikt. Er ist ein Bibellehrer, ein Hebräischlehrer. Aber sein Herz war voller dieser Freundschaftsliebe, ohne Verachtung, ohne da über ihn herzuziehen. Ich möchte, dass er brauchbar wird für Gott, weil das ist das Herzensanliegen von ihm. Dass er wieder brauchbar wird für Gott. Da fühlen wir eine Verantwortung. Wir möchten nicht, dass sein Glied ausgerenkt am Leib bumbambelt, ja, und helfen, dass es eingerenkt wird, dass es brauchbar wird für Gott, dass es wieder die Befehle vom Kopf ausführen kann. Wenn ein Glied ausgerenkt ist, ein Arm ausgerenkt, dann kann er die Befehle vom Kopf gar nicht mehr wahrnehmen, ja. Es ist unbrauchbar für den Leib. Es ist nicht der Sinn des Lebens, aber es ist ein wahres Bedürfnis, dass ein Glied funktionsfähig ist. Und es schafft drittens Einheit. Wir sehen hier, immer wenn es heißt, sie waren einmütig. Die ersten Christen waren Freunde, einmütig, und das führte immer zur Freimütigkeit. Freimütig für die Aufgabe, die man miteinander erledigte. Freimütig im gemeinsamen Ziel, das man anstrebt. Gegenseitige Motivation. Das waren die Früchte jetzt dieser Freundschaft. Petra Wirth schreibt, Freundschaft ist dort, wo ich mein wahres Gesicht zeigen darf, ungeschminkt, lachend oder weinend. Freundin ist mir eine, die mir den Spiegel vorhält, weil ihr wichtig ist, dass ich bleibe und mich nicht verliere. Freund ist mir eine, der meine Macken kennt und mich trotzdem nicht verändern will. Freunde sind wir einander, wenn wir uns gegenseitig unserer Wahrheit zumuten, weil wir wahrhaftig sein wollen. Ihr Lieben, und wir kommen jetzt zu dem Begriff Schoschbin-Freundschaft. Was ist das Wesen einer Schoschbin-Freundschaft? Dostojewski sagte einmal, Lieben heißt, einen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Die Haltung eines Schoschbin-Freundes geht weit darüber hinaus. Er möchte den anderen dabei unterstützen, so zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Der Schoschbin ist der Freund des Bräutigams, wie Johannes der Täufer in Johannes 3,29, der Hophilus. Den Schoschbin gibt es heute noch in Israel als Name bekannt. Der Schoschbin ist der, der zum Beispiel die Hochzeitsgeschenke einsammelt, hilft bei der Hochzeit zu organisieren, ist der Freund des Bräutigams. Und wir möchten gerade hier den Johannes den Täufer als Schoschbin etwas mal genauer betrachten. Im Alten Testament hat der Schoschbin, der Freund des Bräutigams, das Zelt bewacht, wo die Braut drin war. Und wenn er die Stimme des Bräutigams gehört hat, die ihm vertraut war, dann ist er zur Seite gegangen und hat den Bräutigam zu der Braut hingeführt. Ein Freund, ein echter Freund, dem es ein Anliegen war, dass ein Freund zu den Ergebnissen und Zielen kommt, die Gott am Herzen gelegen sind oder die Gott für ihn geplant hat. Der Schoschbin erlebte seine ihm zugedachte Freude, wenn er seinen Erfolg sah, wenn er seine erfüllte Aufgabe sah. Er durfte dem dienen, den er liebte. Er war dann innerlich zufrieden. In Johannes 3 lesen wir vom Problem der Jünger des Johannes des Täufers. Sie machten sich Sorgen, weil ihre Akten der Beliebtheit und Aufmerksamkeit am Sinken waren. Und deshalb kamen sie zu Jesus und sagten, hey, sie kommen alle zu Jesus und lassen sich taufen. Zu uns kommt gar niemand mehr. Das ist ein Problem, nicht wahr? Wenn der eigene Stern plötzlich am Sinken ist. Sie waren nicht mehr die Nummer eins. Johannes, der Täufer, war in damaliger Zeit ein hohes Tier, wie man so sagt. Und wenn man selbst kein hohes Tier ist, hängt man halt sich jemand dran, der ein hohes Tier ist. Dann sieht man fotografieren, ich mit, waren im Sommer in Wien im Wachsfigurenkabinett. Da bin ich zum Teil fast nicht durchgekommen, weil halt doch jeder sich mit Berühmtheiten fotografieren hat lassen. Mit der Angela Merkel, hohe Tiere aus der Zeitgeschichte, aus Politik und aus der Kalamazene. Ich weiß noch, unser jüngster Sohn, der war mal KSC-Fan. Für die, die nicht wissen, was das ist ein Sportclub, ein Fußballclub, Karlsruher SC. Und der war tatsächlich mal in der ersten Liga. Wirklich? Du lachst, es stimmt. Ich weiß es noch. Und siehe da, mein Sohn, Bettwäsche mit dem KSC-Abzeichen. KSC-Fahne im Zimmer, Kopfkissen, KSC. Dann ist der KSC abgestiegen. Und plötzlich kein Kopfkissen mehr mit KSC. Haben wir schon die KSC-Fahne hier? Der Stern war am Sinken. Und viele Fans sind natürlich dann davon, ja. Und das Problem hatten die Jünger vom Johannes dem Täufer. Man möchte etwas sein, man möchte auserwählt sein. Als Letzte gewählt sein heißt, haben wir auch gesehen, Schmerz heißt zurückgesetzt, heißt abgelehnt, zurückgewiesen zu werden. Das Ausgewähltsein übrigens hat zweierlei, es gibt zweierlei Arten, das menschliche Auserwähltsein und das göttliche. Da kommen wir bei der Freundschaftsrede Jesu noch drauf, aber menschliches Ausgewähltsein ist meist auf Kosten von anderen. Unser ältester Sohn wurde unter 200 Bewerbern mit noch einmal anderen ausgewählt, um einen bestimmten Job zu kriegen. Natürlich freuten wir uns, aber was ist mit den 198 anderen? Die auf dem Fußballplatz spielen, die sind ausgewählt. Die dürfen jetzt in der Nationalelf spielen. Was ist mit denen, die auf der Satzbank sitzen? Ausgewählt sein auf Kosten von anderen. Göttliches Ausgewähltsein ist immer zum Segen für andere. Israel wurde ausgewählt, erwählt zum Segen für die Nationen, nicht auf Kosten der Nationen. Du bist erwählt von Gott, ausgewählt, Haupt Gottes zu sein, zum Segen für andere, nicht auf Kosten von anderen. Aber hier sehen wir dieses Menschliche bei den Jüngern vom Johannes der Täufer. Sie möchten ausgewählt sein im Sinne, ich möchte zum exklusiven Club gehören, denn das steigert, so meint man fälschlicherweise, mein Wertgefühl. C.S. Lewis hat berichtet, dass in Englischen so Clubs, dass man da Aufnahmeprüfungen machen musste. Und dann, wenn einer es geschafft hat, da reinzukommen und jetzt Mitglied war in diesem Club, dann war er sofort dafür, dass man die Aufnahmekriterien verschärft. In einem Essay schreibt Lewis, dass es um den inneren Ring geht. Also wie eine Zwiebel. Je mehr ich dazugehöre zum inneren Ring, desto mehr meine ich, bereichert zu sein. Und die anderen sind herabgesetzt. Johannes sollte nun zeigen, dass er größer sei als der Messias. Bitte gewinn doch die Leute zurück. Und dann kam diese großartige Antwort auf das Problem, die Lösung. Johannes Kapitel 3, Vers 27 bis 30. Und er sagte, hallo Leute, ich war der Wegbereiter. Ich war der Rufe in der Wüste. Meine Freude ist nun erfüllt. Er soll zunehmen, ich abnehme. Also nicht, ja, wisst ihr Leute, ich kann auch nichts machen, es war mein Auftrag. Nein, der heißt, meine Freude ist erfüllt. Und das ist etwas, was zum Erfolg eines Schospin-Freunds gehört. Er bekommt Freude, wenn er den anderen unterstützen kann und den zum Erfolg bringen kann. Das ist seine Freude. Was, wenn so ein Schospin, der die Braut im Zelt bewacht hat, die Braut selbst begehrt hätte? Was, wenn er versucht hätte, die Braut selbst zu besitzen? Wenn er neidisch geworden wäre? Das ist oft das Problem, der Neid. Und dadurch verlieren wir Freude. Durch meinen eigenen Lebensplan werde ich immer versuchen, ein falscher Bräutigam zu sein. Mir irgendetwas zu schaffen, was Gott mir gar nicht zugeplant hat. Und dadurch werde ich das Geschenk verpassen, das Gott mir anbetet. In dem Geschenk Gottes liegt große Freude. Stellt euch vor, der Herodes der Große wäre ein Schospin von Jesus geworden. Als der König der Juden geboren wurde, hätte Herodes dies fördern können, nicht wahr? Aber er lehnte es ab. Hass, Verrat, Täuschung, Mord. Er war so verhasst, schrieb John Ortberg, dass er den Befehl gab, nach seinem Tod 70 der prominentesten Bürger Jerusalems umzubringen, damit es im Volk die angemessene Trauergefühle gab. So verhasst war der. Der Erfolg des Schospins, meine Freude ist nun erfüllt. Schospin sein, ein Privileg und Geschenk Gottes. Wie sieht das jetzt praktisch aus? Was ist so eine Schospin-Freundschaft? Vielleicht denken wir an manche Beziehungen, die wir jetzt haben. Und sehen, dort ist Kameradschaft oder Freundschaft. Kameradschaft ist nicht Freundschaft, vielleicht eine Anfangsform, schreibt Lewis. Kameradschaft hat was mit Clubgeist zu tun. Golfclub, Vereine, Kegelclub. Das ist kein Schlechtmachen von Kameradschaft. Wir machen Silber nicht schlecht, wenn wir es von Gold unterscheiden. Und deshalb unser Thema, das ja hier jetzt in unseren Unterlagen steht, existenzielle Freundschaft oder partielle Freundschaft. Eine partielle Freundschaft heißt, ich teile gewisse Teile des Lebens, also partiell. Und Freunde, das ist Silber, das ist gut, das hat seinen Platz. Und wir machen es nicht schlecht, nur weil es Gold gibt. Und das ist die existenzielle Freundschaft oder die Schoschbin-Freundschaft. Ich fragte mal bei so einer Sonntagsschule, was ist das bekannteste Freundschaftspaar in der Bibel? Die Antwort, Winnetou und Old Shatterhand. Der Junge war ganz begeistert, sagte ja. Steht zwar nicht in der Bibel, aber tatsächlich haben diese Freunde manches Herz angerührt, manche Sehnsucht geweckt. Das sind wahre Freunde. Und sind echt gute Vorbilder. Als bekannteste Freundschaftspaar in der Bibel ist David und Jonathan. Und die lebten Schoschbin-Freundschaft. Und da lernen wir Prinzipien kennen. Und das allererste, ihr Lieben, ist, wie ist denn das überhaupt zustande gekommen? Und gerade diese Verse muss man richtig verstehen und die möchte ich vor der Pause euch noch nahe bringen. Da heißt nämlich, dass die vom Thron, vom Saul, was beredeten. Und da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und er gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Nun ja, einen Namen will ich jetzt nicht nennen, bekannter Theologieprofessor aus unseren Landen schreibt dazu, es sind klar homoerotische Kennzeichen. Der arme Mann hat keine Ahnung. Und trotzdem mutet es sich komisch an. Ja? Von einem Mann heißt, und die redet denn da was, da verbindet sich die Seele. Und der Walter gewann den Daniel lieb wie seine eigene Seele. Ja? Ihr versteht, dass es was komisch klingt. Und deshalb müssen wir genau hinschauen, was ist da eigentlich passiert. Manche sagen dann, bei denen hat halt die Chemie gestimmt. Nee, wisst ihr, was da passiert ist? Ihr habt die Bibelstellen hier, in 1. Samuel 18. Und die haben da geredet über das, was gerade geschehen ist, nämlich der Kampf Davids gegen Goliath. Und der Jonathan war dabei gestanden und hat zugehört. Und da hat er Folgendes festgestellt. Da war einer, ein Krieger, ein Mordskerle, der hat die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Das konnte David nicht ertragen. Und dann ging er hin, sagt, ich fordere ihn heraus. Niemand ist bereit dazu. Alle haben sie Angst. Saul hat sich im Zelt versteckt. Dann wollte man ihm die Rüstung anlegen, da konnte er nicht damit gehen. Er nimmt einfach seine Steinschleuder und geht auf Goliath zu. Was ist da passiert? Erstens, David ging's um die Ehre Gottes. Das hat ihn bewegt, dass da einer die Schlachtreihen Israels und damit seinen Gott verhöhnt und niemand tut was. Ging's um die Ehre Gottes. Zweitens, er lässt sich auf ein riskantes Abenteuer ein. Ja? Das war schon eine Sache, gegen so einen Krieger anzugehen. Aber drittens, er setzte sein Vertrauen auf nichts anderes als auf Gott. Nicht auf seine Steinschleuderkunst. Die hat er wohl beherrscht. Denn er sagte, du kommst mit Wurfspieß und Schwert und Schild, ich aber komme im Namen des Herrn der Herrscher. Und sein Vertrauen setzte er allein auf Gott und geht ein riskantes Abenteuer ein. Und als Jonathan das hörte, da kommen Assoziationen. Denn drei Kapitel vorher lesen wir von was Ähnlichem. Der Jonathan mit seinem Waffenträger ganz allein. Und auch wieder sind es die Philister, die die Schlachtreihen Israels verhöhnen. Und die sind sogar an strategisch besserer Lage, nämlich oben. Und Jonathan und der Waffenträger unten. Und Jonathan sagt, und wenn uns der Wachposten ruft, das bekannte Wort, wenn es möglich, durch wenig oder viel zu helfen. Und dann gehen wir. Und so war's. Und die haben sich ja dann gegenseitig bekriegt und ein Sieg war genauso da. Und wir sehen genau die drei Kennzeichen wieder. Jonathan ging es um die Ehre Gottes. Das war seine Leidenschaft, es hat ihn ausgehalten, dieses Verhöhnen seines Gottes. Und er lässt sich auf ein riskantes Abenteuer ein. Ja, zu zweit gegen ein ganzes Heer, das strategisch oben liegt. Und er setzt sein Vertrauen ganz allein auf die Kraft Gottes. Ganz allein auf Gott selbst. Und als er das hörte, merkte er etwas. Das sind zwei, die haben die gleiche Leidenschaft, die gleiche Richtung. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Da wurden die Freunde, nicht weil die Chemie stimmte einfach, sondern weil die Richtung stimmte. Weil da eine Leidenschaft des Herzens war. Die hat man geteilt und er gewann ihn lieb wie seine eigene Seele.
Ja, das war der Vortrag aus einem der Basisseminare für ganzheitliche Seelsorge, heute mit dem Titel Geheimnisse tiefgehender Freundschaft, die guten Früchte einer existenziellen Freundschaft von Walter Nitsche. Er ist Schulungsleiter für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater und er steht uns jetzt hier noch live zur Verfügung, Ihnen für Ihre Fragen. Geheimnisse tiefgehender Freundschaft, die guten Früchte einer existenziellen Freundschaft. Das ist unser Thema hier heute in der Lebenshilfe. Und vielleicht hören Sie Radio Horeb gerade beim Autofahren. Radio Horeb können Sie über DAB Plus fast deutschlandweit hören. Und wenn Sie uns dann anrufen möchten zum Thema Freundschaft, eine Frage haben, direkt an Walter Nitsche, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann die 89517008. 008. Also wenn Sie mögen, können Sie uns direkt jetzt hier erreichen. Wenn Sie mobil unterwegs sind, dann erst mit der 0049 und dann 89517008008. Eine Hörerin hat das schon getan. Ich darf ganz herzlich hier begrüßen Frau Dahm aus Nordrhein-Westfalen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, alle Zuhörer auch. Ich habe mich sehr gefreut, als ich dieses Beispiel gehört habe und ich wünschte mir sehr, dass die Jugendlichen sowas öfters hören, anstatt von der anderen Seite ganz anders gelehrt werden und beeinflusst werden. Das ist alles.
Ja, liebe Frau Dahm, vielen Dank für die Anregung. Sie reden uns aus dem Herzen. Deshalb ein ziemlich neuer Zweig von Arbeitsgemeinschaft seelsorgliche Berater ist das Freundschaftscoaching im Jugendbereich. Das heißt, wir versuchen Jugendliche selbst zu schulen, dass sie Freundschaftsseelsorger sein können. Also das gilt für Jugendliche von 16 bis 24 Jahre. Denn gerade Jugendliche haben wir auch mit Schulsozialarbeitern das besprochen und erarbeitet. Ich will das jetzt nicht so lange ausholen. Aber gerade Jugendliche, die gehen nicht zum Seelsorger. Die gehen auch nicht zum Schulpsychiater oder Psychotherapeut. Der ihr Herz berühren kann, ist eigentlich jemand auf Augenhöhe. Also so Freunde. Und das sagt das Wort, schnelle Zwischenbemerkung, ist natürlich unheimlich schwer, das Ganze zu erfassen, wenn man nur ein winzig kleiner Teil vom Seminar mitbekommt, wie jetzt am Radio. Aber es geht wirklich darum, dass ich als Seelsorger oder als Berater, in dem Augenblick, wo ich dann jemand beratend unterstütze, da werde ich zum einseitigen Schauspin. Diesem Freund, der den anderen an der Hand nimmt, um ihn zu helfen, zu dem zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Und das geht ja vor allen Dingen auch darum, Zielorientierung zu geben und Blockaden aus dem Weg zu räumen. Und Sie haben da völlig recht, das wäre für Jugendliche so wichtig, aber wie kommt man daran? Und deshalb haben wir auch also mit völlig nichtgläubigen Jugendlichen aus Jugendhäusern auch so Freundschaftskurse schon gemacht. Und diese Offenheit, die da plötzlich da war, auch im Glauben gegenüber, das war erstaunlich. Weil man hat nicht vom Glaube geredet, das durften wir gar nicht, weil es öffentliche Einrichtungen waren, Schulen und so auch, weil, aber die Prinzipien, die konnte man weitergeben. Gerade das, was C.S. Lewis sagt, Verliebte sitzen einander gegenüber und schauen sich tief in die Augen. Freunde stehen Seite an Seite und blicken auf ein gemeinsames Ziel. Und manchen tat es dann, aha, was ist überhaupt Freundschaft? Und so, das sind dann 10 Seminare, wo die Jugendlichen besuchen, so über einen Zeitraum von einem halben Jahr oder Jahr hinweg, und dass sie zu Freundschaftscoach werden. Also, dass sie einfach jemand den Arm um die Schulter legen können und sagen, hey, du, wo ist dein Schmerz? Da geht es dann um Themen wie ich ritze mich oder Essstörungen oder eben was soll das alles? Und die haben keine Orientierung, völlig keine Orientierung gehabt, auch was Sexualität betrifft. Und da konnte dann tatsächlich geholfen werden. Also Ihr Impuls ist ein sehr guter und wir wollen den auch verfolgen durch dieses Freundschaftscoaching im Jugendbereich.
Danke, Frau Dahm, und auch für diesen Hinweis, dass Sie das neu anbieten in der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater, das Freundschaftscoaching im Jugendbereich. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Weiter geht's mit einer Hörerin aus dem Saarland. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Zu den Jugendlichen habe ich die Idee, dass es unbedingt gute, wahrhafte Vorbilder geben müsste oder die Beziehung und Freundschaft besser hinbekommen, dass man die mehr vorstellt oder dass die sich mehr outen. Und ich bin 56, im Leben, das mit Automatismus und Funktion hauptsächlich abgelaufen ist, habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht über Freundschaft. Ich habe da auch nicht so viel Basis mitbekommen, was eine gute oder eine sinnvolle Freundschaft ist. Und als ich dann in eine große Krise kam, habe ich gemerkt, wow, das wird ja gar nicht mitgetragen. Und ich habe natürlich auch meine Anteile erkannt, warum das nicht mitgetragen werden konnte. Wenn man dann in diesem Alter ist und sich dann alleine wiederfindet, also auch irgendwo nicht verstanden und auch nicht mitgetragen oder dass man da niemand hatte, das mitteilen möchte, ist für mich so ein Punkt im Moment zu fragen. Ich weiß heute darum, wie schwierig es ist, zu arbeiten, dass eine Freundschaft dorthin kommt, wo sie dann, sage ich mal, diese gute Qualität hat. Selbst wenn ich es jetzt weiß und anfange daran zu arbeiten, müsste ich immer noch einen zweiten oder eine zweite finden, die auch ein gewisses Grundwissen darum hat und dann auch noch bereit ist, in der sogenannten hektischen Zeit heutzutage oder in dem Überflutsein von vielen, mit mir diesen Weg zu gehen. Und da bin ich oft fühle ich mich sehr alleingelassen, also von den Menschen alleingelassen, weil das auch ein ziemlich hoher Anspruch ist, kriege ich dann gesagt. Und mal soweit, danke.
Ja, vielen Dank.
Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Und das mit der Jugend ist eine Sache. Aber gerade auch reifere Personen, die bräuchten unbedingt so Schauspielfreundschaften. Wobei 2, 3 genügen schon, ja, weil das sehen wir auch als Vorbild Jesu. Mit wem hat er die meiste Zeit verbracht? Mit den 3. Und dann erst kamen die 12, dann die 50 und dann der Rest der Leute. Wenn man zu viele haben sollte, dann werden die oberflächlich. Und gerade jetzt in reiferen Alter, also ich kann auch ihren Schmerz nachempfinden. Das hängt aber oftmals daran, nicht, dass die Leute nicht wollen, sondern dass sie nicht wissen. Deshalb meinte ich ja im Vortrag, ja, Freundschaft wird mit so viel falschem Inhalt gefüllt. Man geht mal zusammen Kaffee trinken. Das ist noch keine Freundschaft. Sondern die tiefgehende Schorschbin-Freundschaft fängt mit dieser Gesinnung an. Und das muss man zuerst wissen, damit man überhaupt Gleichgesinnte treffen kann. Und sie geht weiter damit, dass diese Freundschaft sich dann ausdrückt, wenn wir schon von Früchten reden, dass ich mich total öffnen kann, dass ich eine seelische Intimität erlebe, ohne mich schämen zu müssen, total öffnend fallen lassen kann, weil dieses völlige Vertrauen da ist. Klar muss das erarbeitet werden, da haben Sie völlig recht. Aber man muss auch wissen, wie und wohin ich will. Und deshalb kommt zuerst, wie bei der Führerscheinprüfung, zuerst die Theorie. Und das versuchen wir in den Seminaren weiterzugeben. Und dann kommt die Praxis, dass man das aufbaut. Aber da sind Sie, da bin ich mit Ihnen einer Meinung, ja.
Vielen Dank, alles Gute Ihnen. Und da möchte ich aber auch noch aufgreifen, die letzte Sendung, wo es um das Wesen echter Freundschaft ging. Und ich erinnere mich da, dass einige Hörerinnen auch angerufen hatten, die eben sehr schlechte Erfahrungen mit scheinbar echten Freundinnen gemacht hatten, sich da ausgenutzt gefühlt haben. Ja, ging schon fast bis hin so zum Missbrauch. Herr Nitsche, viele Menschen sehen sich ja nach echten Freunden. Und gerade was die Hörerin berichtet, ist dann dieser seelische Schmerz und diese vielleicht auch so eine ganz hohe Erwartung und eine tiefe Sehnsucht, da einen echten Freund zu finden. Aber wie findet man den, ohne dass man der echten Freundschaft auf den Leim geht oder der nicht vorhandenen echten Freundschaft, sage ich mal?
Da finde ich, da gibt es eben gerade für diese Schorschbin-Freundschaft gibt es Kriterien. Und die sollte man beachten. Das lernen wir auch den Singles, wenn die auf Partnersuche gehen. Ja, schaut erstmal, ist überhaupt diese tiefe Freundschaft möglich? Und wie ist es auch bei Gläubigen? Man verliebt sich meist in die Karosserie und von dem Innern hat man noch keine Ahnung. Da kann nie Freundschaft entstehen. Und da gehen wir natürlich einen Schritt zurück und sagen, ja, wenn du jemanden suchst, der im gleichen Ziel versunken sein soll. Was sind denn deine Lebensziele? Was ist dein Lebensentwurf? Was ist deine Lebensvision? Denn wer selbst kein Ziel hat, der kann das auch mit niemandem teilen. Also muss ich selbst erst zu dieser Reifung hinkommen, dass ich sagen kann, nee, das ist meine Lebensvision, das ist mir wichtig. Und nur dann kann ich Gleichgesinnte auch finden und dann auch die verschiedenen Grundsätze und Perspektiven beachten, dass man da eben dann nicht auf den Leim geht. Enttäuschte Freundschaften, die kann man, wenn man die untersucht, also ob jetzt zerbrochene Ehen, bis hin zu dem, was Sie sagen, diese Alltagserfahrung, da habe ich gedacht, wenn man die untersucht, oftmals ist beim anderen diese Erkenntnis überhaupt nicht da. Es ist überhaupt tiefe Freundschaft. Denn in einer existenziellen Freundschaft wissen beide, so wie bei David und Jonathan, da heißt mal, sie machten einen Bund. Also man macht da eine Art Ehebund oder sowas. Aber das ist das Verlangen des Herzens, dass irgendwo dann das auch ausgedrückt wird, jawohl, ich bin dein Freund, du kannst dich auf mich verlassen. Ich gehe mit dir durch dick und dünn und du darfst mir vertrauen und ich vertraue dir. Und das muss auch mal artikuliert werden. Und wenn man das zu vielen bestehenden Freundschaften sagen würde, dann wird vielleicht andere sagen, oh, was? Also das habe ich nicht so gemeint, oder? Ja, und dann ist natürlich die Enttäuschung vorprogrammiert. Man muss erst das Ziel haben. Worin will ich denn versunken sein? C.S. Lewis sagt so schön, wer nicht satt, der hat nichts zu teilen. Wer kein Ziel hat, der kann auch keinen Reisegefährten haben, den Gott einem zur Seite stellt, ja.
Also Voraussetzung für existenzielle Freundschaft ist, wie Sie sagen, dann genau dieses, erst einmal die gemeinsamen Ziele haben. Für sich selber natürlich muss man das erst einmal auch klar haben, ein Reisegefährte sein und einen Reisegefährten suchen, gemeinsam an einem Strang ziehen Und die drei wichtigen Punkte, die Sie ja in Ihrem Vortrag genannt haben, das war ja einfach diese Früchte einer existenziellen Freundschaft. Woran erkennt man sie? Eben an diesem Vertrauen, was man gegenseitig hat, an der Verantwortung, die man gegenseitig übernimmt. Und dann daraus ergibt sich dann eigentlich so eine Einheit, also ein Herz und eine Seele oder eine tiefe seelische Intimität, Verbundenheit, die man erfahren darf. Und was Sie ja auch am Anfang noch gesagt haben, war ja auch sehr interessant, ist das vielleicht auch oft gar nicht so Menschen bewusst, dass die Freundschaft, also eine wirklich existenzielle Freundschaft, auch eine Voraussetzung ist für eine gute Ehebeziehung.
Ja, das wird ja in vielerlei Hinsicht auch abgestritten. Aber ich kann bei jeder zerbrochenen Ehe oder Ehenschwierigkeiten auch aufzeigen, wirklich bei jeder, da hat diese Voraussetzung gefehlt. Und ideal ist eben, gerade sind wir bei den jungen Menschen, da wird oft gar nicht darauf geachtet. Da heißt Freund, der gefällt mir, ja sogar mit dem möchte ich das Leben verbringen, weil er mir halt so gefällt und die Art, das ist aber so oberflächlich. Und das ist das Vorbild, da würde ich jetzt sagen, mal von Hollywood. Ja, es gefällt einem, dann heißt, gehen wir zu dir oder zu mir. Und dann gibt's vielleicht noch ein aufregendes Sex, dann gibt's ja meistens. Und das soll dann passen. Also wenn es nicht so traurig und ernst wäre, wäre es lächerlich. Ist doch klar, dass solche Beziehungen dann kaputt gehen. Und bei Gläubigen ist es oftmals ähnlich. Oder wenn ich denke, ich habe ja oft in Jugendveranstaltungen geredet, was mir die Jugendlichen da sagten, ha ja, die gefällt mir. Und ich will zum Beispiel unbedingt eine Blondine. Was hat das mit Freundschaft zu tun? Nichts, aber auch rein gar nichts. Und dann kommt das böse Erwachen. Wenn ich aber Leute kennenlerne, und da würde ich sagen, auch die Älteren haben da mal Verantwortung. Und nicht, wenn ich dann als junger Mann mit einem Mädchen mal einen Kaffee trinken gehe, dass schon ein Druck da ist, ja, habt ihr vor, miteinander das die Zukunft zu verbringen oder das Leben zu verbringen. Nee, die kennen gar nicht diesen unbefangenen, kindlich sauberen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und durch Schorspinfreundschaft wird es gefördert, dass ich mit dem anderen Geschlecht sauber und ethisch vorbildlich umgehen lerne. Und nicht immer gerade auf die körperliche Intimität, sondern zuerst Wert legen auf die seelische Intimität. Wenn die geistliche und seelische Intimität stimmt, das war die beste Voraussetzung für Ehe oder auch nicht. Ich kenne viele, die haben gesagt, das ist meine Schauspielfreundin und die heiratet jetzt und sie hat mich zu ihrer Hochzeit eingeladen. Und der Freund hat ihr sogar bei der Suche des Lebensgefährten geholfen. Das war das Normale. Aber das ist bei uns inzwischen völlig unnormal geworden.
Ja, jetzt haben sich doch noch einige Hörer gemeldet. Als erstes darf ich Herrn Schröttke begrüßen, mit der Bitte, sich ein bisschen kurz zu fassen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe das schon gerade eben in der Moderation gesagt. Mir fehlen leider die letzten 10 Minuten durch hier von mehreren Umstände. Aber ich wollte noch zum Ausdruck bringen, weil ich zuerst gehört habe, ja, die jungen Leute in der Ehe, wenn da nicht im Grunde genommen diese Phase der Freundschaft, des Vertrauens gegeben ist und dann quasi dass eine Bindung gibt, sag ich mal, als Fluchtperspektive unter Umständen auch von dem, was man vorher in der Jugend erlebt hat, dann kann es sogar so enden, dass das mit diesem mangelnden Vertrauen, die eigentlich auch in der Freundschaft sein soll, in der Übereinstimmung, man dann vor dem Konflikt steht, wenn die Kinder in die Pubertät kommen oder ins Erwachsenenalter, dass auf einmal dann man wieder der Ehepartner hinhalten muss für Probleme aus dem Elternhaus oder aus kaputten Beziehungen, die vorher nicht richtig gelebt worden sind. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da Offenheit und Vertrauen zu leben, zu lernen und vorzuleben und mitzugeben. Das wollte ich somit noch sagen. Sie haben das ja schon angesprochen, gerade eben, ich habe es ein bisschen am Telefonhörer gehört.
Ja, das wäre diese Diagnose, dass im Rahmen einer Freundschaft schon vor der Ehe, dass da seelische Vertrautheit gibt. Und was Sie erwähnen, das müsste man ja dann diagnostizieren als unverarbeitete Verletzungen, also gerade diese Defizitverletzungen, das sind so viele Defizite, die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ideal, ja, als Beispiele. Und das muss verarbeitet werden, sonst gibt es diese Dinge als Beziehungsblockaden, da haben Sie völlig recht.
Ja, danke. Das ist dann natürlich nochmal ein großes Thema, wie sich das dann wiederholt oder bei den eigenen Kindern in der Pubertät. Aber wichtig auf jeden Fall, selber immer an die Wurzel des Problems zu gehen, dass man, wenn man in der Erziehung steht, auch irgendwo selber bei sich, ich sag jetzt mal, aufgeräumt hat, ganz salopp. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen, Frau Himmelstoß aus Freiburg. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen. Ich muss unbedingt ein Lied der Freundschaft singen. Ich hatte das große Glück, eine wahre, echte Freundin zu finden, die auch ich dann bis zum Lebensende, die war schon 17 Jahre älter, begleiten durfte. Ich halte eines für sehr wichtig. Man kann nicht nur Freund nach Freunde und Freundinnen ausschauen, sondern man muss auch selber etwas in sich haben für Freundschaften, ein Freund sein oder werden wollen.
Das ist völlig richtig, ja.
Und zweitens, ich war mit 13 vollweise, 6. Vater, 13. Mama. Daheim hat es nicht mehr geklappt. Ich bin zu einer Zeit, wo man noch nicht mit 17 geht. Mein Vormund hat nichts getan, aber ich habe eine Sozialarbeiterin gefunden, die das, ich weiß schon nicht, wie die das alles geregelt hat. Da ist ein Kurs und da können sie anfangen. Und so muss ich sagen, mein ganzes Leben haben mich Menschen manchmal nur für kurze Zeit begleitet, die sind mir immer vom Himmel geschickt worden, weil es heißt in der Bibel, Waisen und Witten verletzt Gott nicht. Und so sind mir immer Menschen begegnet, die mir wieder gerade ein Stück weiter geholfen haben. Und zuletzt, ich war im Kloster und plötzlich sollte ich keine Berufung haben nach 5 Jahren. Das war ein Schlag und da ist mir dann vorher schon wieder meine wirkliche Freundin begegnet. Und ich kann nicht anders sagen, jetzt in der Zurückschau, ich bin 84, meine Freundin starb vor vielen Jahren, Jahrzehnt. Aber sie ist auch immer, ich wohne in der gleichen Wohnung, aber sie sind ja nicht tot, die Freunde im Jenseits, sondern ich habe immer das Gefühl, neben dem Schutzengel, also, dass die da oben eine sehr gute Nummer hat. Ich fühle mich weiterhin begleitet. Und das möchte ich auch allen sagen, die einen Partner verlieren oder Partnerin umgekehrt, die sind nicht tot, sie leben und sind um uns. Und ich halte das auch gerade auch als ein Zeichen wahrer Freundschaft, dass die leben. Und ich weiß auch, dass sie glücklich lebt, weil sie war so ein guter Mensch. Sie war Dankeschön. Ein Mensch der Freundschaft.
Was sie da erlebt haben. Und das ist ein seelisches Nachwirken auch, ja. Und das ist gut. Das war dann eine echte Freundschaft. Im Hebräerbrief steht, dass wir von einer Wolke von Zeugen umgeben sind. Nach dem Tod geht's weiter. Wir glauben nicht, dass da aufhört. Und dass die leben und dass sie dieses gute Gefühl mitnehmen können bis zum heutigen Tag. Das ist wirklich ein Geschenk unseres Gottes. Vielen Dank.
Ja, und da kam ja auch der Impuls von der Hörerin, dass es ja auch wichtig ist, selber Freund zu sein. Und jeder wünscht sich ja auch was Besonderes zu sein, genau was Sie auch angesprochen haben, Herr Nitsche. Ausgewählt zu sein, nur dieses göttliche Auserwählt sein, da haben Sie gesagt, das ist nicht auf Kosten anderer, sondern da wird man immer zum Segen für andere. Also dass man das auch immer im Hinterkopf so ein bisschen behält. Und eine Frage möchte ich noch anfügen. Sie haben ja gesagt, Freundschaft ist dort, wo ich mein wahres Gesicht zeigen darf. Da haben Sie Petra Wirth zitiert. Und weiter ging das Zitat, eine Freundin ist eine, die mir so in etwa den Spiegel vorhält, weil ihr wichtig ist, dass ich ich bleibe oder dass ich mich nicht verliere. Das fand ich jetzt sehr interessant. Wahrscheinlich hätten an dieser Stelle viele erwartet, dass man meint, eine Freundin, das ist eine, die mir den Spiegel vorhält und offen vielleicht auch mal Dinge sagt, die unbequem sind, die mir sonst keiner sagt. Wie würden Sie das jetzt hier einschätzen? Oder vielleicht genau eine, die nicht weiter mich verletzt?
Bei Ihrer Freundin, auch das, was Petra Wirth schreibt, da ist eine Grundlage vorhanden. Ich sage oft zu meinen Freundinnen oder Schauspielfreundinnen, ja, Lob ist schon mal gut, das kann einem ermutigen. Aber wenn man eine Grundlage hat von Annahme und Wertschätzung, da ist vor allen Dingen die Reflexion, also dieser Spiegel, ganz, ganz wichtig. Und da ist sowohl, wie wir es empfinden, angenehm, positiv, werde ich ja grundsätzlich gespiegelt von einem mich liebenden Freund. Aber auch, er zeigt mir das wahre Gesicht und sagt, schau, Walter, so bist du und du brauchst dich nicht verbiegen. Und das kann auch mal, oder sollte auch, konstruktiv korrigierend sein. Aber das wird genauso, oder vielleicht noch mehr, ich empfinde sogar noch mehr als wertvoll empfunden, weil ich weiß, da ist einer, der in Liebe die Wahrheit sagt, aber wirklich in Liebe und in Annahme und Wertschätzung. Und dem ist nicht egal, welche Wege ich gehe oder welche Entwicklung ich mache. Und ich würde es halt vielleicht mit dem moderneren Wort jetzt ausdrücken, wir brauchen Leute, die mich ehrlich auf der Grundlage von Liebe, Annahme und Wertschätzung reflektieren. Und das hilft tatsächlich weiter. Und wenn ich weiß, dass diese Grundlage da ist, liebe Annahme, Wertschätzung, und dann kann ich mich auch öffnen, dann hat meine Seele auch keine Angst, entblößt zu werden oder gedemütigt zu werden. Und das ist so was Wertvolles, dass man das kann, dass man das darf. Und man bleibt angenommen, egal wie die Reflexion aussieht. Wichtig ist eben diese Grundlage. Jede Reflexion, jede Spiegelung muss auf diese Grundlage von Liebe, Annahme und Wertschätzung fußen.
Ja, da ist wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft heute eine große Sehnsucht nach dieser echten existenziellen Freundschaft, wo eben man offen miteinander umgeht, aber offen im Sinne von, wie Sie sagen, dass eben diese Grundlage da ist, dass sich der andere angenommen, wertgeschätzt, geliebt fühlen darf. Und dann kann auch alles Weitere auf dieser Grundlage sich entwickeln, sich entfalten und zu einer echten Freundschaft kommen. Wo sehen Sie denn da auch Ansatzpunkte in unserer Gesellschaft, dass es da auch wieder Zeichen, Anzeichen gibt, die in diese Richtung gehen? Also Sie setzen ja Zeichen und mit Ihren Basisseminaren, aber merken Sie auch, dass Sie damit so einen Samen gesät haben und dass sich auch daraus Früchte ergeben, indem Menschen diese Basisseminare besuchen, den Kompaktwoche vielleicht auch absolvieren, merken, was wichtig ist oder wie ich dazu komme, meine Persönlichkeit ganz zu entfalten und das auch irgendwo in ihrem eigenen Leben dann weiterzutragen?
Ja, das ist das, was mich persönlich am meisten ermutigt, wenn dann zu einem weiterführenden Seminar, also weiterführend heißt, da hat man dann den Basiskurs gemacht, sei als Fernkurs mit den 16 DVDs oder als Aufzeichnung oder wie auch immer, die dann kommen und sagen, und bei manchen, die ich vorher kannte, ja, ich bin ein anderer Mensch geworden. Und das ist diese Frucht, ja, also nicht nur ein anderer Mensch im Sinn von, ich hatte diese Probleme, ich hatte Depressionen, ich hatte diese Abstürze und jetzt kann ich gut damit umgehen. Ich habe ein erfülltes Leben, sondern vor allen Dingen, wenn ich sehe, sie nehmen auch andere an der Hand und das erfüllt sie. Also nicht hauptberuflich, einfach dort, wo sie stehen, weil sie selbst jetzt viel innere Fülle haben. Diese Fülle können sie weitergeben. Und das denke ich oft, das ist das, was in Johannes 10,10b steht. bin gekommen, dass ich das Leben habe in Fülle. Und die Fülle, die wird weitergegeben. Und am nächsten Jahr haben wir dann noch so Impulstage für liebesorientiertes Christsein. Und also dass sie schon in verschiedenen Gegenden auch, wo Gruppen gebildet werden, ausgehend von den Basiskursen, weil das so Grund, wirklich unsere Grundlage, Liebe, Annahme, Wertschätzung und jedem, den wir begegnen, müssen wir zuerst immer denken im Herzen, das ist ein wertvolles Geschöpf Gottes, egal wie er nach außen wirkt. Und wenn ich das nicht denken kann, also nicht auf die Grundlage von Liebe, Annahme, Wertschätzung am Menschen begegnen kann, dann soll ich bitte auch nicht mit ihm reden. Ja, also das wird so etwas geübt und das verinnerlichen viele und haben schöne Erfolge. Und dann wollen wir dann nächstes Jahr dann durch die Impulstage liebesorientierten Christseins das auch sauber auf eine biblische Grundlage stellen und da weiter Menschen motivieren, dass in ihrem Umfeld diese Wege gehen. Und das Entfernen der Blockaden ist einfach deshalb wichtig, wenn ich mit unverarbeitenden Verletzungen rumlaufe, dann wird das nämlich blockiert sein. Denn das heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Unbewusst, ohne dass ich das will. Aber weil immer diese Urverletzungen angesprochen werden, das läuft dann unbewusst ab, aber dann verletze ich auch andere, weil ich viel zu wenig Empfindungsvermögen habe, auch wenn ich es gar nicht will. Manche wollen es, aber manche wollen es auch nicht. Und da schließt sich der Kreis und da sehen wir dann schon eine Dynamik. Und ich bin froh, dass jetzt gerade die ASB, das ist ja auf neuen Grundlagen gestellt wird, also die müssen quasi ohne mich auskommen, um das weiter so zu verfolgen, das ist auch richtig.
Ja, das heißt also Impulstage für liebesorientiertes Christsein, ein Angebot für vielleicht auch zum Einsteigen ab nächstem Jahr. Ja, wir hoffen, dass es dann auch Corona-bedingt weitergehen kann. Wie geht's denn im Augenblick bei Ihnen weiter mit Seminaren? Was können Sie denn da jetzt als nächstes anbieten?
Also vor allen Dingen machen wir jetzt oder bieten wir Online-Seminare an. Das ist da recht anonym. Viele Teilnehmer schätzen das. Die werden über den CPD, Christlicher Partnerschaftsdienst, angeboten. Aber die gehören ja zusammen, ASB, weil es ums Gleiche geht. Nämlich dem Einzelnen zu verhelfen, zu dem zu werden, wie Gott ihn geplant hat. Diese kostenlose Online-Seminare, die gehen so eine Stunde. Kann man auch live Fragen stellen dann. Und die werden auf jeden Fall jetzt nach Sommerpause wieder aufgenommen, werden fortgesetzt und da werden die Impulse gestreut. Ja.
Ja, und wer Interesse bekommen hat, der kann sich natürlich auch den Fernkurs mit 16 DVDs bestellen und reinschnuppern, sich mit anderen zusammensetzen, das direkt bei Ihnen bestellen, bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater, oder alle weiteren Informationen bekommen Sie auch über die Homepage von Radio Horeb. Unter dem Tagesprogramm finden Sie einen Infobutton. Da können Sie sich dann auch die Adresse direkt besorgen und haben alles, was Sie brauchen. Herr Nitsche, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren, auch noch für Fragen zur Verfügung standen, und ich wünsche Ihnen und Ihrer Arbeit als Schulungsleiter oder wie es dann auch weitergeht für ganzheitliche Seelsorge bei der Arbeitsgemeinschaft Seelsorglicher Berater alles erdenklich Gute. Dankeschön und auf Wiederhören, Herr Nitsche.
Vielen herzlichen Dank, Frau Engert.
An dieser Stelle auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse und für Ihr Anrufen. Mein Name ist Anjuta Engert und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.